Also da, denke ich, ist das Szenario, das ihm gefährlich wird, eines, in dem sich keine Regierungsmehrheit bilden lässt, überhaupt keine, ohne dass man in irgendeiner Form mit der AfD zusammenarbeitet.
Wir haben diese Bundestagswahl 2025 gewonnen. Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adler.
Das ist Rambo Zambo, der März-Podcast. Das Format, das ihr vielleicht nie wolltet, aber jetzt braucht. Mit Carlotta Richter und Julia Emmerich.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rambo Zambo, dem Podcast, in dem wir immer einmal in der Woche über unseren Bundeskanzler Friedrich Merz sprechen und über seine Regierung und fast hätte ich gesagt, was davon noch übrig ist. Ich bin Julia Emmerich und mir gegenüber sitzt heute Melanie Ammann, unsere Chefredakteurin digital. Herzlich willkommen, Melanie.
Vielen Dank, liebe Julia. Schön hier zu sein nochmal. Diesmal mit dir, zum ersten Mal mit dir.
Stimmt, wir haben hier noch nicht gesagt, du hast mit Carlotta, die leider heute nicht da sein kann, schon einen Podcast gemacht. Ja, schön, dass wir das machen und ich bin sehr froh, dass du in dieser Woche im Podcast bist, weil du natürlich eine exzellente Unionskennerin bist, aber natürlich auch eine exzellente Kennerin der AfD und ich natürlich mit dir über einiges an der Stelle reden möchte. Heute ist Donnerstag, wir nehmen am 6. August auf und exakt in einem Monat, am 6. September, wird in Sachsen-Anhalt gewählt. Eine Wahl, die eigentlich total unwichtig sein könnte, wenn man sich überlegt, wie wenige Menschen eigentlich in Sachsen-Anhalt leben im Gegensatz oder im Vergleich zum Bundesgebiet. Dennoch aber ist das eine Schicksalswahl, mindestens für den Bundeskanzler. Und deshalb würde ich dich gleich mal fragen wollen, am 6. Oktober, also wieder einen Monat später, ist Friedrich Merz dann noch im Amt? Würdest du drauf wetten?
Ich würde tatsächlich nicht drauf wetten. Ich würde sagen, klar, man muss auch noch gucken, was ist bei der Berlin-Wahl los, was ist bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern, was kommt dabei raus,
später, ne,
weil das dann danach ist. Aber in der Tat ist es vor dem 6. Oktober. Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich eher darauf wetten, dass er noch im Amt ist, als dass er nicht im Amt ist, weil es gehört ja doch viel dazu, einen amtierenden Bundeskanzler abzusägen. Also da muss schon ein krasses Fehlverhalten, eine krasse Unzufriedenheit, also wirklich eine üble Situation da sein. Und ich glaube, dass man in Sachsen-Anhalt waren die Zahlen für die CDU immer schon sozusagen seit der Wahlkampf jetzt so ernsthaft begonnen hat. Da hat sich ja nicht viel verändert. Er hat jetzt auch nicht viel dazu beigetragen, dass es jetzt nicht besser geworden ist. Oder also er hat sozusagen seine Rolle da drin ist vergleichsweise klein. Und obwohl da diese Unzufriedenheit ist, ist, glaube ich, bei der Union jetzt auch so diese Denkweise eingezogen, wir dürfen ihn auch nicht, wir sind vielleicht auch ein bisschen weit gegangen mit unserer Kritik und unserer Meckerei. Und ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt eher Stabilität ist.
Also es passiert
aber man
das?
Weiß nie. Es hängt alles davon ab, wie er kommuniziert nach dieser Wahl, glaube ich.
Autsch.
Also wenn er sich dann in dieser Pressekonferenz, man weiß ja bei ihm nie, was für Überraschungen kommunikativer Art einen da einholen. Also es hängt alles davon ab, wie er sich präsentiert, wie er auch mit Sven Schulze dann umgeht, dem Ministerpräsidenten, der sich da zur Wiederwahl stellt. Ob er vielleicht auch also diese typischen März-Stolperer macht, sich mal ganz grundsätzlich über die Ostdeutschen auslässt und seine Sicht auf diese edlen Wilden so ne aus westdeutscher, sauerländischer Sicht. Also wenn ihm da irgendwie ein Quatsch entfährt, der auf einmal eine Dynamik entwickelt, wer weiß.
Gibt es ein Szenario nach dieser Wahl in Sachsen-Anhalt, wo du sagen würdest, das wird Merz in jedem Fall gefährlich? Wir sehen ja im Moment, die AfD liegt fast uneinholbar vorne. Im besten Fall passiert noch was, aber das ist, glaube ich, das, was jetzt auch alle erwarten, dass sie als Wahlsieger aus dieser Wahl rausgeht. Aber offen ist ja noch die Frage, kann sie auch regieren oder nicht? Wie
ja,
schätzt du das ein?
Also da, denke ich, ist das Szenario, das ihm gefährlich wird, eines, in dem sich keine Regierungsmehrheit bilden lässt, überhaupt keine, ohne dass man in irgendeiner Form mit der AfD zusammenarbeitet. Und dann wird die CDU natürlich absehbar schwanken zwischen allgemeiner staatspolitischer Verantwortung und Parteigrundsätzen, Abgrenzungsbeschlüssen. Und wie wird das dann moderiert? Also Merz ist ja, wie wir jetzt wissen, die älteren Hörer dieses Podcasts oder längeren Hörer dieses Podcasts genau wissen, er ist nicht der geborene Moderator, er ist nicht jemand, der auch kein guter Stratege, was diese Themen angeht. Und ich frage mich, wie ist er vorbereitet auf diese Situation, wenn der einzige Weg, eine Regierung zu bilden, mit der AfD ist? Wie rechtfertigt man das, wenn man es vorher die ganze Zeit kategorisch ausgeschlossen hat? Aber dann muss es irgendwie doch sein. Ist das dann das zweite Schuldenbremsen-Thema? Also ist es dann zum zweiten Mal, dass man, geht leider nicht anders, eine 180-Grad-Wende machen muss, nachdem man sich sehr kategorisch in eine Richtung positioniert hat?
Hältst du es für denkbar, dass in einer solchen Situation Merz wirklich an der Stelle von dem abweicht, was er bislang relativ kategorisch tatsächlich ja sagt, mit mir gibt es keine Koalition mit der AfD? Glaubst du, dass er davon abweichen könnte in einer solchen Situation?
Nee, also wenn es sonst nicht möglich ist, dass das Land eine Regierung hat. Also es gäbe ja sonst noch die Alternative tolerieren einer Minderheitsregierung der AfD. Das ginge natürlich auch. Da ist man dann weniger in einem Boot mit denen und weniger, da macht man keinen Vertrag, da schüttelt man sich nicht die Hände, da verhandelt man nicht, sondern sagt, okay, ihr macht mal und wir gucken zu und geben euch eine Mehrheit, wenn ihr nicht totalen Quatsch macht. Auch das wäre eine Kooperation, die eigentlich ausgeschlossen ist nach dem, was er gesagt hat. Aber da, ich könnte mir vorstellen, also wenn er, ja, ich wollte gerade sagen, wenn er klug ist, aber vielleicht, weiß auch nicht, ob es der klügste Weg ist, aber könnte mir vorstellen, dass er dann sagt, wir haben ein Wahlergebnis, das wir akzeptieren müssen. Die Menschen in Sachsen-Anhalt haben sich so entschieden. Und wir müssen daraus jetzt etwas machen. Die CDU muss daraus etwas machen, dass dieses Land, dass es einen Landeshaushalt gibt. Dass wir überhaupt, dass dieses Land regiert werden kann. Und da müssen wir als CDU unsere Rolle spielen. So, und ich glaube schon, dass er da diese Wende einleiten wird, wenn das nötig ist.
Was passiert dann in der CDU bundesweit? Wie werden die reagieren auf einen solchen Move, sollte er stattfinden? Was wir im Moment hören, ist gerade zum Beispiel aus den eher liberalen westdeutschen Landesverbänden, dass die sagen, was immer mit der AfD passiert, es wäre für mich ein Grund, sogar auszutreten. Es gibt diese Stimmen oder andere sagen, ich werde mir das dann sehr gut überlegen. Zerbricht die CDU, wenn Merz mit der AfD in irgendeiner Weise etwas macht, so wie du es jetzt gerade skizziert hast?
Ich denke, dieses in irgendeiner Weise ist noch nicht der Bruch. Also es wird zwar eine Zerreißprobe, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass dieses Tolerieren, wenn es nicht anders geht, etwas ist, was die CDU überstehen kann, was sie unter Schmerzen überstehen kann, mit Austritten, mit auch mit Glaubwürdigkeitsverlust. Aber das wird eher noch gehen, als wenn zum Beispiel es Teile der CDU Sachsen-Anhalt gibt, die eine Koalition fordern. Die sagen, also wenn wir das schon mit denen machen, dann lasst uns doch Ministerämter haben, in denen wir entscheiden können. Und die Frage, also ich glaube, richtig existenziell gefährlich wird es für Merz in einem Szenario, wo die CDU Sachsen-Anhalt nicht mehr auf ihn hört.
Ja.
Wo vielleicht ein Sven Schulze sagt, ich habe verstanden, das Wahlergebnis ist so schlecht, ich trete zurück, ich trete ab. Und dann sitzen da Menschen, die sagen, also von Berlin lassen wir uns doch nichts sagen.
So einen Fall gab es mal in Thüringen. Die damalige Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer ist hingereist und hat sich eine blaue Nase abgeholt. Die wollte nämlich tatsächlich Einfluss nehmen und ihr ist sehr klar beschieden worden, bleib du mal schön in Berlin, wir machen hier unser eigenes Ding. Es gibt ja noch ein anderes Szenario. Es ist ja, das übrigens Friedrich Merz nicht unbedingt lieber ist, es gibt ja das Szenario, dass die einzige Option, die AfD von der Regierung fernzuhalten, ein wie auch immer geartetes Bündnis mit der Linken wäre. Hältst du das für wahrscheinlicher, dass er das dann macht oder Sven Schulze das machen lässt?
Ja, ich halte es für wahrscheinlicher, wobei mich da auch deine Einschätzung interessieren würde. Die Schwierigkeit ist auch da, dass natürlich in den vergangenen Wochen auch wegen des Verhaltens der Linkspartei, ihrer neuen Führung, die ja die CDU massiv angegriffen hat, der Parteivorsitzende Pantisano hat sie ja quasi als Faschisten bezeichnet oder auf eine Ebene mit Faschisten gestellt. Und da wurde wirklich jede Tür auf so laut wie es geht zugeknallt. Und trotzdem denke ich, dass dann der Punkt kommen wird, wo die CDU, wo ein Friedrich Merz das sagen wird, was Kommentatorinnen und Kommentatoren überall Land auf Land ab schon sagen, es gibt noch einen Unterschied zwischen Linker und AfD. Und ich könnte mir vorstellen, dass er das sagt. Auch das wird eine Zerreißprobe sein. Auch das wird ein Glaubwürdigkeitsproblem sein. Aber was man ja bisher bei Merz beobachten konnte, war, dass er schon bereit ist, mit einem Hauruck-Schlag Dinge, die er ganz lange kategorisch in Richtung A gemacht hat, auf einmal in Richtung B bewegt.
Ja.
Insofern traue ich es ihm zu. Weiß nicht, wie du es siehst.
Ich halte das für grundsätzlich möglich. Vor allem glaube ich, dass es für ihn hilfreich sein könnte, weil er auf Vorbilder verweisen kann. Er kann sagen, naja, in Sachsen und in Thüringen regieren CDU-Ministerpräsidenten ebenfalls mit Konstellationen, wo sie auf die Linke zum Teil angewiesen sind, wo es zum Teil sogar formulierte Wege gibt, wie man zusammenarbeitet. Sie würden es natürlich nicht Zusammenarbeit nennen, also Wording ist ein Riesenthema in all dem. Aber das sind beides Regierungen, die im Moment relativ geräuschlos laufen, wo zwei starke CDU-Ministerpräsidenten im Grunde vormachen, wie es geht. Und wenn ich Sven Schulze richtig verstanden habe, guckt er sehr genau dorthin und sagt, das könnte ein Ausweg sein. Und was Sven Schulze jetzt auch schon tut, ist Richtung Berlin, also Richtung Adenauerhaus, Parteizentrale Friedrich Merz zu signalisieren, lasst uns hier mal ein bisschen Beinfreiheit, lasst uns hier mal sehen, dass wir das hier hinkriegen. Ich glaube, am Ende kommt es genau darauf an, wie klug Merz eine solche Lage dann moderiert und ob er das Wording versteht, mit dem man durch so eine Lage klug kommt. Und da
können wir nur das Beste hoffen eigentlich.
Da und bin erwarten. Ich total überzeugt, dass ihm das gelingen wird. Nein, Achtung,
Sarkasmus
Ironie.
Off, ja.
Bei jedem anderen würde ich sagen, das wird er schon hinkriegen. Der wird das klug managen. Und ich würde mal behaupten, Angela Merkel hätte das hingekriegt. So, die hätte sich vom Ende her denkend überlegt, wie muss ich das einfliegen? Wie muss ich auch das Wording jetzt schon sozusagen dahin drehen, damit klar ist, das funktioniert? Ich bin nicht sicher, ob Merz überhaupt so denkt. So strategisch, so vom Ende her, so am Ende machtsichernd, sondern der kommt von der Ideologie und die Ideologie heißt never ever mit der AfD. Das glaube ich ihm, aber auch never ever mit den Linken.
Und kann es sein, dass die neue Generalsekretärin Frau Hoppermann da eine gute Rolle vielleicht spielen könnte oder eine andere Rolle als vorher Carsten Linnemann? Weil bei Carsten Linnemann, da habe ich den Eindruck gehabt, der macht einfach das, was Merz will oder sagt, also ist ähnlich, wie soll man sagen, hastig oder unstrategisch bei diesen sehr grundsätzlichen Fragen. Und sie wirkt ja, sie ist ja ein völlig anderer Typ, sie ist neu in dem Amt, sie kommuniziert anders. Du hast sie erlebt jetzt gerade in eurem Interview. Was denkst du, wird das mit ihr vielleicht geschickter moderiert? Kann sie ihn besser beraten? Hört er aber vielleicht auch gar nicht auf sie?
Ich glaube, der letzte Punkt, den du nennst, das ist der entscheidende. Auf wen hört Friedrich Merz in einer solchen Situation? Und ich glaube, dass das Verhältnis zwischen den beiden gut ist, dass er ihr auch zuhört, dass er sie schätzt. Aber ich weiß nicht oder bin nicht sicher, ob sie in den Kreis derjenigen gehört, auf die er wirklich in einer solchen Krisensituation, und die wäre es, hört. Meine Sorge ist, dass er eher auf Buddies in seinem Alter mit seiner politischen Natur hört. Es wird immer wieder darüber geredet, dass der ehemalige hessische Ministerpräsident Roland Koch eine ganz wichtige Rolle für ihn spielt. Und Roland Koch ist ein Hard-Candy-Player. Also das ist keiner, der zumindest öffentlich als jemand wirkt, der Optionen auslotet, klug ihn berät. Auch die, sagen wir mal, Befindlichkeiten in Sachsen-Anhalt kennt und mitberechnet. Denn man darf ja nicht vergessen, da sind ja viele auch in der Partei, die keinen Bock haben, nach jahrzehntelanger Bevormundung durch eine Staatspartei, die SED, jetzt sich von Berlin CDU-Partei wieder bevormunden zu lassen. Also da gehen ja sofort solche Alarmglocken an. Und ich glaube, das sollte man wissen. Man muss wissen, mit wem man es da zu tun hat.
Koch ist ein Wessi. Koch ist auch ein Mann der 90er, so ein bisschen wie Friedrich Merz.
100%.
So wie auch Wolfram Weimer, der andere große Berater von Merz, sein Kulturstaatsminister. Und das sind, glaube ich, alles drei Leute, die die Ostdeutschen irgendwie so ein bisschen schräg und blöd finden. Ne? Und das Gefühl haben, die haben die Demokratie halt auch noch nicht so ganz verstanden.
Ja, nervig halt auch.
Warum können die nicht einfach demokratisch wählen? Warum können die nicht einfach CDU wählen, so wie sie es jahrzehntelang gemacht haben?
Und wir wissen, was passiert, wenn Friedrich Merz genervt ist, schlägt um sich. Mhm. Und das ist genau eine Gefahr. Wir werden das weiter beobachten, aber meine Sorge ist groß und sie ist jetzt im Gespräch mit dir nicht kleiner geworden, dass das noch ein sehr, sehr harter Herbst wird für Friedrich Merz.
Aber glaubst du, er ist gefährdet, wirklich grundsätzlich in seinem Amt?
Ich glaube, dass es genau darauf ankommt, was du gerade gesagt hast, wie macht er es? So würde ich sagen, wenn man nur die Machtkonstellationen anschaut, kann man immer argumentieren, es ist ein Landesverband und hier ist die Bundespartei und wir haben noch ganz andere Wahlen vor der Brust. Nein, da würde ich immer sagen, die alte Machtmaschine Union, die funktioniert. In der Krise funktionieren die schon. Aber wenn er wirklich Fehler macht und Fehler macht er in der Kommunikation oder indem er sich in Positionen begibt, von denen er nicht mehr wieder weg kann, dann kann es sein, dass da eine Welle läuft. Friedrich Merz muss im Herbst ja noch eine andere Sache entscheiden. Da ist er eher auf seinen Lieblingsfreund Markus Söder angewiesen, denn die beiden müssen im Herbst ja einen Vorschlag machen, wen die Union als neuen Kandidaten oder neue Kandidatin für die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier, dem Bundespräsidenten, vorschlagen will. Immer wenn man Friedrich Merz danach fragt, sagt er, ich entscheide nach den Ostwahlen. Er argumentiert immer und sagt, naja, die Mehrheitsverhältnisse können sich ja ändern und dann wissen wir überhaupt erst, wer... Also es ist natürlich Quark, weil die Union wird einen Namen nennen müssen, das ist ganz klar. Er versucht das gerade noch so ein bisschen wegzuschieben. Mein Gefühl ist, er hat einfach noch nicht eine echte, gute Lösung. Dieses lange Warten eröffnet aber so einen Spielraum, wo natürlich alle anfangen jetzt Name-Dropping zu machen, Namen gegeneinander abzuwägen, den besonders originellen Namen zu finden. Was beobachtest du? Mein Gefühl ist, dass sich gerade eine ganz interessante Trendwende entwickelt. Noch vor ein paar Monaten hieß es, natürlich muss es eine Frau sein. Wir können nicht immer wieder einen Mann nehmen. In diesen Zeiten, im Jahr dann, 2027, muss es eine Frau sein. Ich habe das Gefühl, davon rücken gerade viele ab.
Ja.
Wie siehst du es?
Ich sehe es genauso. Und ich finde es sehr deprimierend.
Oder?
Muss ich sagen. Also es ist schon, wir haben monatelang auch von Merz selber diese Ansage gehört, jetzt doch endlich mal eine Frau. Und eigentlich, was ich am frustrierendsten finde, ist, dass einem jetzt die Leute erzählen, ja, es gibt ja auch total viele gute Frauen. Wir waren ja gemeinsam bei Thorsten Frey. Und,
dem neuen Unionsfraktionschef.
Dem neuen Unionsfraktionschef. Und da hat er uns auch nochmal ausführlich erzählt, nein, es gäbe ganz viele gute Frauen und ganz viele gute Männer. Man soll einfach nach Kompetenz gehen. Und da denke ich so, Leute, also jetzt, wie viele Bundespräsidenten hatten wir schon?
Sehr viele und keine Frau.
Oder, also, und keine Frau. Und ich habe mich auch gefragt, wie wäre es, wenn dieses Amt bisher nur von Frauen besetzt worden wäre, aus irgendwelchen Gründen? Wie laut wären dann die Rufe danach, jetzt reicht's aber auch mal? Ich meine, wie laut waren nach 16 Jahren Angela Merkel die Rufe, jetzt ist aber mal wieder Zeit, dass ein Mann jetzt mal wieder regiert. Jetzt reicht's aber auch mal wieder mit den Frauen. Und irgendwie dieser umgekehrte Reflex, man wünscht es sich einfach, dass es mal ernst genommen wird, das Thema. Es wird von der Union einfach nicht ernst genommen.
Nun gibt es hier einen Namen, den hat Markus Söder gespielt. Das ist Ilse Aigner, aktuell Landtagspräsidentin in Bayern. Eine eher liberale CSU-Frau, die, so hört man, glaube ich, von der SPD durchaus auch mitgewählt werden könnte. Die, glaube ich, mehr als fähig, vielleicht sogar bis ins grüne Milieu wäre. Ilse Aigner ist wahrscheinlich eine relativ beliebte Kandidatin in einem breiten, sagen wir mal, Mittelspektrum. Warum sagt man nicht einfach, die nehmen wir? Friedrich Merz könnte doch sagen, prima. Er hält sie für respektabel. Respektabel ist natürlich auch schon wieder so ein... Natürlich ist sie respektabel. Sie ist eine Spitzenpolitikerin in einem öffentlichen Land.
Es hat was sehr Herablassendes. Und das Problem ist, dass... Also ich glaube schon, dass die von ihr nicht viel halten, dass sie die Lösung nicht gut finden und dass sie ihr vielleicht auch nicht die Stärke zutrauen, die dieses Amt jetzt braucht in Zeiten, wo womöglich AfD-Regierungen gebildet werden, womöglich eine AfD-Bundesregierung eines Tages, und da denken die, dafür hat die nicht die Standfestigkeit. Und dadurch, dass Markus Söder diesen Vorschlag ja, unterstellt man ihm zumindest, nicht mit vollem Herzen gemacht hat, sieht sich die CDU, glaube ich, auch nicht gebunden daran, ihn zu unterstützen bei dieser Personalie. Jeder weiß, Herr Söder wollte eine innerparteiliche Konkurrentin loswerden oder ein innerparteiliches Problem lösen oder für sich selber ein Problem lösen, indem er diese Person jetzt vorschlägt, aber es pfeifen die Spatzen von den Dächern, dass er sie gerade nicht will und gerade nicht gut findet und nicht schätzt. Insofern, warum sollte man dann als CDU jemanden unterstützen, den man auch nicht toll findet, wenn man doch so tolle Männer in den eigenen Reihen hat, die das machen könnten, oder, Julia?
Was ich mich frage, ist, ob Friedrich Merz im Herbst überhaupt eine andere Frau sozusagen gegen den Vorschlag Ilse Aigner positionieren kann noch. Oder ob der Zug nicht jetzt schon abgefahren ist, dadurch, dass man Ilse Aigner genannt hat. Denn er müsste ja im Grunde sagen, warum er sie nicht will. Und das ist ja auch schon schwierig, eine respektable Frau nicht zu wollen. Er müsste vor allem jemanden finden, bei dem alle sagen, oh ja, klar, das ist so logisch. Klar, natürlich muss es X sein. Mein Problem in der ganzen Debatte ist, ja, wir haben viele starke Frauen, wir haben tolle Politikerinnen, aber ich habe auch niemanden im Blick, wo ich 100% sagen würde, die Stellenbeschreibung, die du gerade sehr klar ja formuliert hast in diesen Zeiten, diese Frau ist es. In Klammern, ich habe auch keinen Mann.
Also ich habe eine Frau, beziehungsweise ich habe damals, als bevor ich bei Funke war, das auch gemeldet, dass das diskutiert wird im Kanzleramt, dass man sich diese Frau wünscht, nämlich Ursula von der Leyen. Jetzt ist mir sehr klar, Ursula von der Leyen hat noch eine laufende Amtszeit, hat einen sehr mächtigen Posten, ist als Kommissionschefin eine der mächtigsten Frauen in der EU, wenn nicht die mächtigste. Und doch ist es ja so, dass sie hat dieses Amt jetzt schon eine Weile. Und es wäre natürlich die absolute Krönung. Sie könnte den Hattrick schaffen, dass sie in drei wichtigen Ämtern die erste Frau ist. Die erste Verteidigungsministerin, die erste EU-Kommissionspräsidentin, dann die erste Bundespräsidentin. Sie kommt, sie ist ja mit, sozusagen, sie hat ja dieses adlig anmutende, diese Aura, das etwa, dieses Präsidiale, das hat sie auf jeden Fall. Keiner wird ihr absprechen, dass sie unglaublich stark ist, dass sie sich mit einer AfD problemlos hinsetzen könnte und denen sagen, jetzt passt mal auf, Jungs, jetzt kommt mal, setzt euch mal hier hin und ich sag euch jetzt mal, wo es hier lang geht. Also das heißt, sie hätte die Autorität und es wäre für sie auch altersmäßig, wie soll man sagen, es wäre eine Krönung und danach sozusagen wäre es auch keine Schande zu sagen, danach mache ich, weiß ich nicht, noch irgendwas anderes Präsidiales ohne staatliche Bedeutung, aber ich mache irgendwie, ich finde dann schon einen anderen tollen Job, den ich dann noch so endgültig mache oder vielleicht mache ich auch gar keinen mehr und es wäre trotzdem, also die könnte dieses Amt auch zwei Amtsperioden hintereinander machen.
Aber Merz könnte Ursula von der Leyen schon deswegen niemals vorschlagen, weil sie eine Merklianerin ist. Oder was hindert ihn daran, diesen Namen zu nennen?
Also erstmal, glaube ich, hindert ihn daran, dass ja von der Leyen in Amt und Würden ist, keine Lust hatte bisher zu einer Lame Duck zu werden, falls sie das überhaupt in Erwägung gezogen hat. Als ich das damals gemeldet habe, wurde das vehement dementiert aus Brüssel direkt. Nein, Frau von der Leyen liebt ihr Amt, ist gerne Kommissionspräsidentin, möchte das bleiben.
Das muss sie natürlich auch so sagen.
Das muss sie natürlich auch so sagen. Insofern, also und wie gesagt, bei mir war das ja so, dass ich aus dem Umfeld von Merz gehört hatte, dass er sie in Erwägung zieht. Und eben, dass er sie nicht vorgestellt hat, lag für mich daran, dass es einfach ein sehr früher Zeitpunkt war.
Er wollte sie nicht verbrennen.
Jetzt wird es konkreter, ja, und er wollte auch sich nicht einen öffentlichen Korb holen, ohne Not, wenn sie dann, da musste sie ja dann Nein sagen, sozusagen. Oder sie hätte sonst da rumgedümpelt in Brüssel und keiner hätte mehr auf sie gehört, weil er sagen, die geht doch sowieso nach Deutschland und wird dort Präsidentin und dann müssen wir, weiß nicht, ein Herr Orban, der damals ja noch da war, muss ja sich nicht mehr dafür interessieren, was sagt Frau von der Leyen hier so ungefähr. Also das hätte sie schon aus taktischen Gründen nicht gewollt. Ich halte es nicht für völlig ausgeschlossen, dass es vielleicht noch passiert, dass die sich vielleicht noch einigen, dass sie vielleicht noch kommt. Und dann braucht man auch, dann ich glaube, in so einem Fall würde auch eine Ilse Aigner sagen, ja okay, oder würde jetzt keiner sagen, Moment mal, wir hatten doch Ilse Aigner, was ist denn mit der? Also ich glaube, dass das in so einem Fall völlig klar wäre, dass sie das machen könnte. Also sie wäre sicher nicht die Wunschkandidatin der Grünen, sie wäre sicher nicht die Wunschkandidatin der SPD, auch mit der Migrationspolitik in Brüssel, die zwar mitgetragen wurde von denen, aber jetzt auch nicht. Und dann ihre ganzen, auch sozusagen ihre frühere politische Bilanz hier. Aber sie wäre auch nicht automatisch eine Reizfigur oder eine Antifigur, dass es ausgeschlossen ist, dass sie eine Mehrheit bekäme. Also sie ist eine so vielseitige Frau mit so einem so schillernden Bilanz in unterschiedlichen Gebieten, von Corona bis Drohnenkauf in Deutschland oder Ertüchtigung der Bundeswehr. Also ich gebe diese Idee noch nicht auf.
So. Okay, und ich sage mal, wenn Friedrich Merz im Herbst noch im Amt ist, könnte es sein, dass er sie vorschlägt. Wenn es jemand anders ist, kann es sogar vielleicht noch einfacher sein. Also es bleibt extrem spannend.
Und jetzt die Zahl der Woche.
Melanie, du kommst nicht drum rum, das zu tun, was wir alle tun müssen. Hast du für uns eine Zahl der Woche?
Ja, habe ich. Meine Zahl ist die 12. Das ist nämlich die Mehrheit der Stimmen, die Merz hat im Moment in seiner Koalition. Und da habe ich mich gefragt, wenn man jetzt nur auf die Unionsfraktion guckt, diese 12 werden natürlich von Union und SPD gemeinsam zur Verfügung gestellt. Aber wenn man sich einfach mal anguckt, wer in der Unionsfraktion jetzt noch einen kleinen Strauß auszufechten hat mit Merz oder irgendwie noch so eine Rechnung offen hat. Wahrscheinlich fallen uns, wir wollen die Leute jetzt nicht langweilen hier, aber uns fallen wahrscheinlich leicht 10 Leute ein, die irgendwie da noch Beef mit Merz haben oder genervt sind. Das geht von Herrn Schnieder, der seinen Verkehrsministerposten verloren hat, über Herrn Sorge, der seinen Gesundheitsstaatssekretärsposten verloren hat, über Gitta Kornemann, die vielleicht auch nicht happy ist, dass sie jetzt aus dem Wirtschaftsministerium ins Digitalministerium muss.
Und die haben ja auch alle einen Fanclub.
Und die haben alle einen Fanclub, genau. Gerade Herr Schnieder hat einen großen Fan. Mhm. Die Landesgruppe Rheinland-Pfalz ist zwar jetzt klein, aber auch sicher patriotisch.
Total.
Und loyal. Und also ich denke, dass die sich zusammenreißen werden, aber es wird ein größerer Kampf, eine größere Anstrengung, sie jedes Mal wieder an Bord zu holen. Die werden wahrscheinlich sachliche Einwände eher bringen. Die werden ihren Brass hinter sachlichen Einwänden verbergen oder es wird schwieriger, sozusagen sich deren Zustimmung zu erkaufen.
Ja. Meine Zahl ist 2027, also das nächste Jahr, denn wir kamen eben von den Wahlen in Ostdeutschland. Nach den Wahlen ist vor den Wahlen. Im April nächsten Jahres ist eine ganz wichtige Wahl für die CDU, für Merz. Nordrhein-Westfalen wählt. Und ich glaube inzwischen, dass vieles, was wir gerade besprochen haben, was passiert im Herbst, wird die Union auseinanderbrechen, wird es einen Wechsel im Kanzleramt geben, das alles auch schon vor der Folie bewertet wird, was bedeutet das für unser wichtigstes Bundesland? Das größte Bundesland, für die CDU das wichtigste Bundesland. Ich glaube, dass man diesen Gedanken an diese Wahl immer mitdenken muss bei allem, was passiert, weil sie werden es nicht riskieren, dass Chaos ausbricht und diese Wahl am Ende dann auch noch verloren gehen könnte. Wir bleiben dran. Melanie, vielen, vielen Dank für deine Einschätzung und für die Hoffnung, die du uns gemacht hast, dass es halt doch noch eine Frau wird.
Ja. Und was für eine.
Wir werden es sehen.
Wir werden es sehen. Darauf würde ich nicht wetten.
Okay.
Aber vielleicht überrascht uns Herr Merz ja wieder.
Das tut er auf jeden Fall. Wie auch immer, Überraschungen sind mit diesem Kanzler möglich. Vielen Dank euch allen, die ihr zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal. Wir hören und sehen uns. Julian.
Podcast von Funke.